Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 34. Abendvorlesung trägt den Titel Die Sakramente und der Glaube. Wer jetzt viel von reiner Lehre redet, als einer überaus wichtigen Sache, der macht sich schon dadurch ganz verdächtig, nicht den rechten christlichen Geist zu haben. Schon das Wort reine Lehre ist jetzt geächtet und verpönt. Selbst diejenigen Theologen unserer Zeit, welche gerne zu den Konfessionellen sich rechnen lassen, sprechen von reiner Lehre zumindest nur im Spott, als von einem Stichwort einer toten Buchstabentheologie. Wer nun vollends ob der reinen Lehre mit Ernst kämpft und wider jede falsche Lehre streitet, der gilt jetzt für einen herzlosen und lieblosen Fanatiker. Woher mag das kommen? Das kommt ohne Zweifel zuerst daher, dass die modernen Theologen ganz gut wissen, dass sie eben dasjenige, was je und je die reine Lehre genannt worden ist und auch wirklich ist, nicht haben. Zum anderen kommt es daher, dass sie sogar meinen, reine Lehre sei ein Nonsens, nichts anderes, als was in eine Traumwelt, in ein Reich der Ideale, in eine platonische Republik gehört. Wir leben in einer Zeit, in welcher man, wie der Apostel von den Irrlehrern sagt, immer da lernt und doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen kann. Wir leben in einer Zeit der Gesinnung des Pilatus, welcher, als der Herr ihm bezeugte, dass er sei ein König der Wahrheit und sein Reich ein Reich der Wahrheit, spöttisch die Frage an den Herrn Jesus Christus richtete: Was ist Wahrheit? Ohne aber eine Antwort abzuwarten. Der unselige Mensch dachte ohne Zweifel in seinem Herzen, die größten Geister haben schon Jahrtausende eine Antwort auf die Frage gesucht, was ist Wahrheit, und haben sie nicht gefunden. Und du, armer Bettler, du elender Nazarener, meinst, du seist ein König der Wahrheit und willst ein Reich stiften, unwidersprechlicher, ewiger Wahrheit? Diese Verachtung der reinen Lehre, also der Wahrheit, denn reine Lehre ist eben nichts anderes als reines Wort Gottes. Nicht etwa eine den Dogmatikern entsprechende Lehre, die angenommen worden ist in der Kirche. Nein, absolut reine Lehre ist Gottes Wort. Die Verachtung der reinen Lehre bezeugt es, dass wir in einer unaussprechlichen, traurigen Zeit leben. Denn wie spricht Gottes Wort selbst über Gottes Wort und reine Lehre? In den Weissagungen des Propheten Jeremias in Kapitel 23 und Vers 28 heißt es: Ein Prophet, der Träume hat, der predige Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Und David spricht selbst zu Gott im Psalm 94, Vers 20. Du wirst ja nimmer eins mit dem schändlichen Stuhl, der das Gesetz übel deutet. Unter dem Gesetz ist eben das Wort Gottes im Allgemeinen zu verstehen. Und was spricht unser lieber Herr Christus selbst? Er sagt in Johannes 8, Vers 31, So ihr bleiben werdet an meiner Rede. So seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist es nun nicht schrecklich, wenn jetzt die deutschen Theologen sagen, ach Wahrheit, wir streben nach Wahrheit, aber nur ein hochmütiger, selbstzufriedener Mensch wird sagen, dass er sie habe. So weit sind wir jetzt gesunken, dass man so redet, während der Herr ausdrücklich sagt, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. So schreibt auch der treue Judas in Vers 3 in seinem Brief. Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unserer aller Heil, hielt ich es für nötig, euch mit Schriften zu vermahnen, auf dass ihr ob dem Glauben kämpfet, der einmal den Heiligen vorgegeben ist. Hier ist nicht von einem Glauben im Herzen die Rede, sondern von einem objektiven Glauben, von der reinen Lehre. Und wie schreibt endlich Johannes, der Jünger der Liebe? In 2. Johannes 9, 11 heißt es: Wer übertritt und bleibet nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibet, der hat beide den Vater und den Sohn. So jemand zu euch kommt und kennet diese Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hause und grüßet ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßet, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Und der heilige Apostel Paulus schreibt an Titus in Kapitel 1, die Verse 9 bis 11: Halte ob dem Wort, das gewiss ist und lehren kann, auf dass er mächtig sei zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die Widersprecher. Denn es sind viele freche und unnütze Schwätzer und Verführer, sonderlich die aus der Beschneidung, welchen man muss das Maul stopfen. Und in seinem ersten Brief an Timotheus, in Kapitel 4, Vers 16, schreibt er: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören. Und endlich schreibt er im Brief an die Galater, nachdem Irrlehrer eingedrungen waren in die galatischen Gemeinden, in Galater 5, die Verse 7 bis 9: Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Wir haben letztes Mal nur ein wenig angefangen, den wichtigen Inhalt der 21. Thesis zu erörtern, dass nämlich Gesetz und Evangelium nicht recht voneinander geschieden und geteilt werden, wenn man sagt, durch das bloß getane Werk, dass man sich taufen lässt und zum Abendmahl geht, könne man das Heil schon erlangen. Das ist die allergräuligste Vermischung des Gesetzes und des Evangeliums. Das Evangelium verlangt weiter nichts als: Glaube nur, nimm an, so wirst du selig. Hingegen das Gesetz ruft: Tue das, so wirst du leben. Wenn aber das bloße Werk, dass ich mich taufen lasse, dass ich zum Abendmahl gehe, mir Gnade bringt, so ist offenbar das Evangelium in ein Gesetz verwandelt, indem ich auf mein Werk mein Heil baue. Und das Gesetz ist in ein Evangelium verwandelt, indem ich dem armen, sündigen Menschen dafür das Heil verspreche. Nun sollte man ja freilich denken, es sei ganz unmöglich, dass einer wolle ein christlicher Prediger sein, und doch sollte er lehren, dass die Sakramente ex opere, operato, heilskräftig wirken. Und doch geschieht dies fort und fort. Gerade die, welche recht strenge Lutheraner sein wollen, begehen diesen erschrecklichen Fehler, so oft sie von den Sakramenten handeln. Wenn sie fertig sind mit ihrer Entwicklung von der Taufe, da meint jeder: Nun hast du es gehört. Du musst dich nur taufen lassen, so kommst du in den Himmel. Und wenn sie fertig sind mit der Darstellung der Lehre vom Abendmahl, denken die Leute: Nun hast du es gehört. Du brauchst nur zum Altar hinzugehen, so hast du Vergebung der Sünden, denn der liebe Gott hat eben an diese Handlung diese Gnade gebunden. Wir haben nun schon vor 8 Tagen damit begonnen, zu zeigen, dass das schnurstracks gegen die Lehre vom Evangelium ist. Hierher gehören ja alle die Stellen, welche uns bezeugen, dass das Evangelium allein den Glauben verlangt, dass alles auf den Glauben gestellt ist. Wenn aber das der Fall ist, wie kann ich dann sagen, dieses und jenes Werk hilft auch? Wenn das Wort der Predigt mir nicht hilft, wenn ich nicht glaube, so hilft mir auch die Taufe und das Abendmahl nichts ohne den Glauben. Wenn ich jemandem sage, du wirst nur durch den Glauben selig, so will ich weiter nicht sagen als, du wirst aus Gnaden selig. Aber die meisten stellen es so hin, willst du selig werden, so müsst du nicht dies und jenes Werk tun, aber glauben musst du, das verlangt Gott von dir. Aber nein, der Apostel sagt ja deutlich, durch den Glauben kommt die Gerechtigkeit, auf dass sie sei aus Gnaden. Römer 4, Vers 16. Merken Sie sich diese köstliche Stelle. Denn sobald etwas aufgestellt wird, das gegen die Lehre verstößt, dass der Mensch nicht durch seine Werke, nicht durch sein Laufen, durch sein Rennen selig wird, sondern allein aus Gnaden, so ist das eine grundstürzende Irrlehre. Du musst glauben, das heißt, du musst es annehmen, was dir dargereicht wird. Der liebe Gott schenkt dir Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, Leben und Seligkeit. Aber was hilft dir ein Geschenk, wenn du es nicht annimmst? Das Nehmen ist aber kein Werk, welches ich für das Geben leiste, sondern das Zugreifen des Dargebotenen. Halte ich einem Bettler eine Gabe hin, so weiß ich nicht, ob er sie annimmt. Und doch meine ich es ganz ernstlich. Lässt er sie fallen, so bekommt er sie eben nicht. Hören wir nun einige Stellen, die speziell von den Sakramenten handeln. Bedenken Sie wohl, wie der Herr redet in Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Er spricht nicht, wer getauft wird und glaubt, sondern wer glaubt und getauft wird. Der Glaube ist das Notwendigste und die Taufe ist etwas, woran der Glaube sich hält. Und dann fährt er fort, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Das heißt, wenn du nicht könntest getauft werden, so wirst du doch selig, wenn du nur glaubst. In der Apostelgeschichte 8, in den Versen 36 und 37 lesen wir: Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist das Einzige, was Philippus verlangt. Er will sagen, sonst wird dir die Taufe gar nichts nützen. Wenn wir getauft werden, so tun wir nicht ein Werk, sondern Gott tut ein Werk an uns. Galater 3, die Verse 26 und 27. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Denn wie viel eurer getauft sind, die haben Christus angezogen. Hieraus sieht man, in der Taufe zieht man nur dann Christus an, wenn man glaubt. Der Apostel sagt nicht, wer auch immer getauft ist, der hat Christus angezogen. So wird es jetzt gewöhnlich ausgelegt, sondern wie viele eurer getauft sind. Nun redet der Apostel die an, die im Glauben standen, die Kinder Gottes geworden waren. Der Herr spricht bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wenn der Herr da nicht nur sagt, das ist mein Leib, sondern noch hinzusetzt, der für euch gegeben wird. Wenn der Herr nicht nur sagt, das ist mein Blut, sondern auch, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden, so will er doch offenbar sagen, das ist die Hauptsache, dass ihr dies glaubt. Dieser Leib sei für euch gegeben und dieses Blut sei zur Vergebung eurer Sünden geflossen. Das müsst ihr glauben, dann habt ihr den rechten Segen dieses himmlischen Mahles. Und wenn Christus noch hinzusetzt, solches tut zu meinem Gedächtnis, so will er eben sagen, tut's im Glauben. Wer das denkt, dass der Heiland seine Christen nur ermahne, sie sollten ihn nicht ganz vergessen, der kennt den Heiland nicht. Nein, das rechte Gedächtnis Christi besteht darin, dass der Mensch im Glauben daran denkt. Dieser Leib ist für mich dahingegeben. Dieses Blut ist zur Vergebung meiner Sünden geflossen. Darum kann ich getrost zum Altar hingehen. Im Glauben will ich mich daran halten und das köstliche Unterpfand hoch in Ehren halten. Denn wenn Gott zu seinem Wort sogar noch ein Unterpfand hinzutut, wer darf dann wagen zu zweifeln, dass dies Wort Wahrheit ist und dass sich das gewiss erfüllen wird? Oh, merken Sie sich das auch für Ihr eigenes Herz und Gewissen. So oft Sie zum heiligen Abendmahl gehen, lassen Sie vor Augen diese Worte schweben. Für euch gegeben, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Tun Sie das nicht und denken, so, da habe ich auch wieder einmal meine Pflicht getan. Dieses Werk wird Gott auch ansehen. So ist Ihr Abendmahlsgang ein verdammlicher Gang, der Ihnen Tod und Verdammnis bringt. Es ist eine Frechheit, so zum Altar zu gehen und Christi Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Aber sonst ist es keine Frechheit, wenn wir an sein Wort, an seine Verheißung uns halten. Römer 4, Vers 11. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er noch in der Vorhaut hatte. Da wird gesagt, Abraham habe vorher geglaubt, ehe er beschnitten wurde. Und er sollte mit der Beschneidung nur ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens bekommen. Denn das ist eben die große Güte Gottes. Er weiß, wie träge wir zum Glauben sind. Wenn wir nun auch wirklich zum Glauben gekommen sind, und da gibt er zu seinem Wort noch äußere Zeichen hinzu und verbindet dieselben mit seinem Wort. Denn die Sakramente sind mit dem Wort Gottes verbunden und in dasselbe gefasst. Das ist der Stern, der da leuchtet, das Wort. Unserer Kirche wird häufig der Vorwurf gemacht, sie lehre, dass die Taufe ex opere operato die Kindschaft Gottes wirke und dass das Abendmahl ex opere operato Vergebung der Sünden wirke. Das wird den Leuten von den falschen Lehrern so eingebläut, als sei es die lutherische Lehre. Wenn das unsere Lehre wäre, dann wäre es freilich kein Wunder, wenn alle wahren Christen vor uns sich scheuten. Das wäre ja entsetzlich. Erst sagten wir, nicht durch die Werke wird man selig, aber dann sagen wir wieder, aber durch diese beiden kleinen Werke sollt ihr Vergebung der Sünden erlangen. Aber wie viele sehen in den Kalender, wie lange es ist, dass sie nicht zum Abendmahl gewesen sind, ob die Zeit zerflossen ist, innerhalb welcher sie gewöhnlich kommunizieren. Warum wohl? Weil sie denken, das sei das Werk eines Christen und sei doch nicht recht, wenn man dieses Werk nicht erfülle. Sie gehen hin an den Altar und trinken den Tod und essen den Zorn Gottes. Nein, die Verheißung der Gnade, welche mit den Elementen verbunden ist, soll mich antreiben, und dann soll ich im Glauben hinzutreten. Dann werde ich auch wieder gesegnet vom Tisch des Herrn wegtreten. Aber viele denken, ich bin nun einmal so erzogen. Was kann ich da weiter tun? die Seligkeit ist mir dann gewiss. Das ist freilich wahr, die lutherische Kirche hebt die Sakramente überaus hoch, so dass den Schwärmern die Ohren davon gellen. Die lutherische Kirche hält sich an das Wort des Herrn, wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Und darum verdammt sie alle falschen Lehrer, welche sagen, das ist nur eine Zeremonie, durch welche man in die christliche Kirche aufgenommen wird. Doch damit sie recht deutlich sehen, dass die lutherische Kirche nichts wissen will von einer Wirkung der Sakramente ex opere operato, so hören sie einige Zeugnisse aus ihren Bekenntnissen. Die Augsburgische Konfession in Artikel 13. Vom Brauch der Sakramenten wird gelehret, dass die Sakramente eingesetzt sind nicht allein darum, dass sie Zeichen seien, dabei man äußerlich die Christen kennen möge, sondern dass es Zeichen und Zeugnis sind, göttlichen Willens gegen uns, unseren Glauben dadurch zu erwecken und zu stärken, derhalben sie auch Glauben fordern und dann recht gebraucht werden, so man's im Glauben empfänget und den Glauben dadurch stärket. Unser Glaube soll dadurch erweckt und gestärkt werden, wenn einem Christen das Wort Gottes gepredigt wird. Wenn aber der Christ noch hört, dass Gott eine besondere Handlung eingesetzt hat, mit der diese Verheißung verbunden ist, so muss es ihm vorkommen wie eine Pforte des Himmels. Aber das geschieht nur, wenn man sich an die Verheißung Gottes hält. Gott will uns aus freier Gnade selig machen. Wer da glaubt, durch das bloße Essen und Trinken bekomme er Vergebung der Sünden, der ist ein blinder Mensch. Der Leib Christi wirkt nicht aus physikalischer Weise, wie die Neueren sagen, dass der Leib Christi in den Menschen den Keim der Unsterblichkeit senke. Aber davon steht kein Wort in der Schrift, das sind nur Träume unserer spekulativen Theologie. In unserem Bekenntnis wird es endlich noch öffentlich verdammt, dass die Sakramente ex opere operato wirken sollen. Wenn einer etwas bringt, woran Gott keine Gnadenverheißung gebunden hat, und nennt es ein Sakrament, so nehmen wir das nicht an. Wie nun niemand behauptet, das bloße Hören der Predigt macht selig, das weiß der einfältigste Christ, dass das nicht in der Schrift gelehrt wird. So ist es auch mit den Sakramenten. Das bloße Zeichen, das uns vor Augen gestellt ist, tut es nicht, sondern es ist angedeutet, was das Wort predigt. Was ich in der Predigt höre, das sehe ich in dem äußerlichen Element der Taufe. Aber das Wort und das Sakrament wirken einerlei im Herzen. Die Neueren denken es sich so, als ob Gott für verschiedene Krankheiten verschiedene Arzneien verordnet habe. Sie meinen, das Wort ist freilich auch eine Arznei. Die Taufe muss etwas anderes sein. Sie hat den Zweck, dass wir wiedergeboren werden. Das Abendmahl muss wieder etwas anderes wirken. Das soll uns mit dem Leibe Christi vereinigen. Das sind jedoch Menschengedanken, von denen nicht ein Wörtlein in der Schrift steht. Das Wort wirkt den Glauben, bringt Vergebung der Sünden, schenkt uns Gottes Gnade und Seligkeit. Ein Siegel hilft allein gar nichts. Da nun der Apostel sagt, die Beschneidung sei ein Siegel gewesen, so zeigt er damit an, alle Sakramente seien Siegel. Was ist denn nun das Papier und die Schrift? Das ist Gottes Wort. In den Sakramenten wird alles versiegelt, was in den Gnadenverheißungen steht. Darum sagt der Herr nicht nur, wir sollen taufen, sondern es wird gleich hinzugesetzt. Wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Denn das Wort und äußerliche Zeichen wirken einerlei im Herzen, wie Augustinus ein fein Wort geredet hat. Das Sakrament, sagt er, ist ein sichtlich Wort. Denn das äußere Zeichen ist ein Gemälde, dadurch dasselbige bedeutet wird, das durchs Wort gepredigt wird. Darum richtet beides einerlei aus. Auf der Kanzel ist das Wort hörbar und in den Sakramenten ist es sichtbar. Darum sagen wir auch, dass zum rechten Brauch der Sakramente der Glaube gehöre, der da Glaube der göttlichen Zusage und zugesagte Gnade empfange, welche durch Sakrament und Wort wird dargeboten. Und dies ist ein gewisser rechter Brauch der heiligen Sakrament, da sich ein Herz und ein Gewissen auf wagen und lassen mag. Denn die göttliche Zusage kann niemals fassen, denn allein durch den Glauben und die Sakrament sein äußerliche Zeichen und Siegel der Verheißung. Darum zum rechten Brauch derselbigen gehört Glaube. Als wenn ich das Sakrament des Leibes und Blutes Christi empfange, sagt Christus klar, das ist das Neue Testament. Da soll ich gewiss gläuben, dass mir Gnade und Vergebung der Sünde, welche im Neuen Testament verheißen ist, widerfahre. Und solche soll ich empfangen im Glauben und damit trösten mein erschrocken, blöd Gewissen und stehen darauf gewiss, dass Gottes Wort und Zusage nicht fehlen, sondern so gewiss und noch gewisser sein, als ob Gott mir eine neue Stimme oder neue Wunderzeichen vom Himmel ließ geben, dadurch mir würde Gnade zugesagt. Was hülfen aber Wunderzeichen, wenn nicht Glaube da wäre? Und wir reden hier vom Glauben, da ich selbst gewiss für mich glaube, dass mir die Sünden vergeben seien, nicht allein vom Fide Generali, dass ich gläube, dass ein Gott sei. Derselbige rechte Gebrauch der Sakramente tröstet recht und erquicket die Gewissen.